und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Kurs, dem Kapitalmarkt-Podcast der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Ilja Schröter. Heute haben wir eine besondere Ausgabe für Sie, denn wir greifen die wichtigsten Erkenntnisse aus unserem aktuellen Zinsforum auf. Und wir zeichnen diese Folge bewusst direkt nach der heutigen Sitzung der Europäischen Zentralbank auf. Denn die EZB hat heute die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte angehoben. Gleichzeitig erwartet sie für das Jahr 2026 weiterhin eine Inflation von rund 3%. Das zeigt, das Thema Inflation ist aus Sicht der Notenbank noch nicht erledigt. Doch ist das wirklich das einzige Risiko? Während die Märkte derzeit vor allem auf steigende Preise, Energiekosten und mögliche Lieferengpässe schauen, stellt sich noch eine ganz andere Frage. Werden mögliche Konjunkturrisiken aktuell vielleicht unterschätzt? Und was bedeutet das eigentlich alles für Anlegerinnen und Anleger und auch für Kreditnehmer? Darüber spreche ich heute mit unserem Kapitalmarktstrategen Bernd Schimmer. Herr Schimmer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
Ja, vielen Dank. Was soll ich sagen? Für die Einladung, ne?
Sehr gerne. Legen wir direkt los und ich würde dem ersten Block so ein bisschen die Überschrift, ja, Überraschung des Tages, Fragezeichen geben. Herr Schimmer, die EZB hat also heute den Einlagensatz erneut um 25 Basispunkte angehoben. Ja, war das eigentlich aus Ihrer Sicht die wichtigste Nachricht des Tages oder steckt die eigentliche Botschaft an anderer Stelle?
Also die Nachricht selber, dass jetzt diese Zinserhöhung in der Tat erfolgt ist um 25 Basispunkte und das heißt ja für die Einlagefazilität auf 2,25, das war ungefähr genauso überraschend wie, dass wir am 24.12. eines jeden Jahres das Weihnachtsfest feiern und begehen. Das war keine Überraschung mehr. Die EZB hat das, so muss man sie dann auch mal loben, sie hat das hervorragend vorbereitet. Der Markt hat das auch so ein bisschen erzwungen, will ich mal sagen. Und wenn Märkte davon ausgehen, dann verarbeiten sie das logischerweise auch vorher in ihren Notierungen und in Kursen. Und das sieht man eben halt auch. Es gab keine Ausschläge, es war wie erwartet. Insofern kann man sagen, the job is done.
Das heißt, die Märkte haben schon mit diesem Schritt ein bisschen gerechnet. Sagen Sie, die Rolle der Projektion der Inflation, also von rund 3% für 2026, welche Rolle spielt das eigentlich?
Naja, die EZB hat, anders als beispielsweise die amerikanische Notenbank, die Fed, hat ein Ziel. Sie hat nur einen Kompass und der ist nach Norden ausgerichtet und dieses Norden heißt Inflation. Und sie hat ein Preisniveau-Ziel und dieses Preisniveau soll um 2% sein. Wenn sie jetzt selber sagt, sie erreicht dieses Preisniveau-Ziel halt nicht, sondern es wird eher bei 3% sein, dann resultiert daraus natürlich schon bei erster oberflächlicher Betrachtung, wir können da gleich noch gerne ein bisschen tiefer reingehen, eine Maßnahme. Und diese Maßnahme eben heißt, sie muss, wenn denn dieses Ziel in Gefahr läuft, verfehlt zu werden, irgendetwas tun. Sie hat eine Menge an Möglichkeiten. Sie hat insbesondere das Thema der verbalen Äußerungen, kann also dementsprechend versuchen, die Märkte, aber eben halt auch die Verbraucher, die Unternehmen etc. pp. Zu beeinflussen. Aber das härtere Schwert ist natürlich die Zinserhöhung und insofern ist das so ein bisschen die erste Schlussfolgerung. Ob das unbedingt richtig ist, darüber bekomme ich vielleicht noch eine Frage und kann da was zu sagen. Vielleicht auch nicht. Gucken wir mal.
Wenn man die Kommunikation der EZB auch von heute Nachmittag verfolgt, entsteht auf mich zumindest der Eindruck, dass Inflationsrisiken schon momentan zumindest wieder stärker in den Vordergrund rücken. Ich frage mich trotzdem, und die Frage bekommen Sie auch gleich so oder ähnlich gestellt, ja, spielen die Märkte dann überhaupt noch das ganze Thema Inflation? Denn ja, Herr Schimmer, ein zentrales Thema unseres aktuellen Zinsforums ist ja auch die Frage, welche Risiken die Märkte aktuell überhaupt einpreisen, so. Und da hätte ich jetzt gesagt, viele Marktteilnehmer beschäftigen sich aktuell schon intensiv mit Inflationsrisiken. Aber gilt das Gleiche auch für mögliche Konjunkturrisiken?
Ja, also wir müssen in der Tat, auch wenn die EZB das vielleicht so bewusst nicht äußert, es gibt da zwei Seiten der gleichen Medaille. Es kann nicht im Interesse einer europäischen Zentralbank sein, dass sie eine sehr stringente und vielleicht auch eine zu restriktive Geldpolitik fährt und damit die Konjunktur hinten runterfällt. Das kann ja nicht gut sein. Das kann keine Notenbank wollen. Insofern unterstelle ich auch, das ist auch von der EZB nicht gewollt. Ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger in diesem Fall, diese Entscheidung tatsächlich zu begründen. Wir reden von Inflation und 3% sind nicht 2% und 3% sind auch deutlich zu viel. Aber wie so häufig im Leben müssen wir natürlich da auch die Frage stellen, wo kommt denn diese zusätzliche Inflation her? Und da ist es bislang eben halt sehr, sehr eindeutig und auch klar verifizierbar, diese Inflation resultiert aus dem Ölpreisanstieg. Mit anderen Worten, das, was wir an der Tankstelle oder diejenigen, die noch mit Öl heizen, Öl als B- oder Vertriebsstoff brauchen, die mussten mehr bezahlen. Das ist in die Preissteigerungsrate reingegangen und vor dem Hintergrund sind die Preise gestiegen. Was wir nicht haben, wir haben kein umfassenden globalen Preisanstieg in den unterschiedlichsten Komponenten. Das heißt auch, jetzt mal so ein bisschen vorzugreifen, das ist ein Angebotsschock. So, und dieser Angebotsschock, der resultiert eben halt daraus, das Öl ist knapper. Und das ist so erstes Semester Volkswirtschaftslehre, wenn etwas knapper ist, steigt der Preis. Und in aller Regel ist es so, dass dann weniger nachgefragt wird von diesem Gut. Und wenn weniger nachgefragt wird, sinkt der Preis. Also gibt es einen neuen Gleichgewichtspreis. Und genau das sehen wir jetzt eben halt auch. Es ist ein ganz, ganz einfacher Sachverhalt. Wir hatten davor Inflationsraten, die waren leicht erhöht, aber die waren sehr tolerabel.
Sie haben jetzt die Geopolitik angesprochen. Ich würde da gerne nochmal raufgehen wollen, auch auf das Thema Wachstum. Denn ja, viele Anlegerinnen und Anleger verbinden schon die sofort steigenden Ölpreise ja mit steigender Inflation so. Und ist das nicht nur die halbe Geschichte? Also Sie haben ja eben schon so ein bisschen was angedeutet. Es ist doch für mein Dafürhalten nicht nur ein Inflationsproblem, sondern es könnte doch durchaus auch wirklich ein Wachstumsproblem entstehen, oder?
Ja, das ist ja das Riesenproblem. Und deswegen, das klingt heute so wunderbar klar. Und das waren ja auch meine ersten Äußerungen. Die EZB hat höhere Inflationsprognosen. Die Märkte sehen auch höhere Inflationserwartungen. Ergo, was macht sie? Sie erhöht die Zinsen. Das kann man natürlich dann besonders gut machen, wenn man möglicherweise auch dort einen direkten Einfluss auf die Inflation durch die Zinserhöhung oder möglicherweise im anderen Fall auch durch eine Zinssenkung erwarten kann. Das ist aber hier nicht der Fall. Heute wäre es ja noch so, dass das Inflationsproblem lösbar wäre, wenn es eine Lösung im Mittleren Osten gibt. Das heißt, wenn man es morgen eine Vereinbarung geben würde und die Straße von Hormuz ist wieder frei befahrbar, dann würden natürlich zumindest mal die Terminmärkte bei den Spot- oder Kassamärkten, das ist das, was sofort, also was heute für Öl ausgegeben werden muss, aber eben halt nicht auf Termin, die würden ja sofort reagieren. Das heißt, mit anderen Worten, man könnte sich darauf einstellen, das könnten dann ja auch die Verbraucher machen, dass die Benzin, dass die Ölpreise wieder sinken. Und damit hätten wir das Problem vom Tisch. Das ist nicht das Thema. Was treibt die EZB um? Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist so ein bisschen aus der Geschichte der EZB. Im Zuge von Corona und im Zuge der Niedrigzinsphasen haben wir in der Tat mit den Lieferkettenstörungen haben wir ein echtes Inflationsproblem gehabt. Da hat die EZB in der ersten Phase gesagt, das ist alles nicht so schlimm, das geht wieder weg. Das war ein Fehler, das muss man deutlich so sagen und das hängt der EZB nach und das hat auch negativ gerüttelt an ihrer Glaubwürdigkeit. Diesen Fehler gilt es für die EZB tunlichst zu vermeiden. So, mit anderen Worten, die EZB darf nicht zu spät kommen. Und auch wenn die EZB das nie, sie wird es nie bejahen, war das so ein bisschen heute so ein Versicherungsakt. Ne? Die EZB will nicht wieder zu spät sein. So, und wenn man auf jeden Fall vermeiden möchte, dass man diesmal zu spät ist, dann tut man was. Und das hat sie eben halt auch gemacht, indem sie diesen ersten vorsichtigen Schritt eingeläutet hat. Die Wahrheit ist, die EZB kann kein Öl drucken. So, das heißt, sie kann nicht dafür sorgen, dass die Waffen in der Straße von Hormuz schweigen. Sie kann nicht dafür sorgen, dass die Tanker dort wieder passieren können und damit die Ölpreise sinken. Sie hat darauf ja gar keinen Einfluss. Den einzigen Einfluss, oder ich sag mal so, sie hat zwei Einflussmöglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, die Zinserhöhung immer weiter zu treiben und damit die Konjunktur so weit abzuwürgen, dass aufgrund der konjunkturellen Situation die Nachfrage nach Rohstoffen einfach sinkt. Das kann sie aber nur in Europa machen. Es müsste eigentlich eine konzertierte Aktion weltweit geben, dass wir einfach eine Weltrezession bekommen. Das ist aber nicht schön, das will ja keiner. dann würde einfach die Nachfrage nach Öl und nach Ölprodukten sinken. Und wenn die Nachfrage sinkt, dann wird irgendwann auch der Preis sinken. Weil das Angebot würde ja erstmal das gleiche bleiben. Was sie schon machen kann, und das ist auch das, was die EZB scheut, wie der Teufel das Weihwasser, dass sich diese Inflation, dieses erste zarte Pflänzchen, was nur auf den Ölpreisanstieg oder fast nur auf den Ölpreisanstieg beruht, dass sich das fortsetzt. Dass es diese sogenannten Zweitrundeneffekte gibt. So, dass mit anderen Worten, insbesondere auf der unternehmerischen Seite, daraus Preiserhöhungen resultieren. So, das ist natürlich vorstellbar. Wenn ich Logistiker bin und höhere Tankstellenrechnungen bezahlen muss und ansonsten meine Frachtraten die gleichen sind, dann verdiene ich möglicherweise kein Geld mehr. Also muss ich die Preise erhöhen. So, und wenn ich mir das umfassend mehr oder weniger auf alle Branchen vorstelle, dann haben wir ein Problem und dann haben wir eine sich selbst stimulierende Inflation und dann kommen irgendwann die Gewerkschaften, möglicherweise ein Stück weit auch zurecht, und sagen, wir brauchen Lohnerhöhung. Wir brauchen aber keine Lohnerhöhung in Form der erwarteten Preissteigerungsrate, des mittleren Preisniveau-Stabilitätsziels der EZB von 2%. Nee, wir brauchen 4% oder wir brauchen 5%. Und dann in der Tat gibt es Gefahrenpunkte, dass wir in diese Lohnpreis-Lohnspirale reinlaufen. Hm. Das muss die EZB vermeiden. Und das wäre in der Tat, da sind wir überhaupt nicht derzeit, weil die Konjunktur einfach viel zu schwach ist. Hm. Aber das ist ein Gefahrenpunkt.
Also das wäre dann so ein bisschen Katze beißt den Schwanz.
Dass sich das selbstständig stimuliert und dass natürlich dann, wenn Gewerkschaften erfolgreich, das funktioniert aber nur in einer stabilen konjunkturellen Situation, diese Lohnforderungen auch durchsetzen können, dann sagen natürlich die Unternehmen, jetzt müssen wir mehr Löhne bezahlen, also müssen wir die Preise erhöhen. So, und so geht dieser Effekt eben halt immer weiter und immer weiter. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon erleben können. Und dann hilft im Prinzip hier nur so eine Durchtrocknungsphase, mit anderen Worten eine Rezession. Und dann fällt, dann kommt das irgendwann zu einem Neustart und dann haben wir wieder niedrige Preise. Dann ist es eben halt auch nicht mehr möglich, Lohnerhöhungen durchzudrücken, weil wir gestiegene Arbeitslosenquoten haben und. Aber das kann und darf nicht das Ziel der EZB sein. Und da sind wir auch noch ganz, ganz weit von entfernt. Derzeit ist es tatsächlich so, wir sollten nicht nur auf die Inflation gucken, sondern wir sollten eben halt auch auf die Konjunktur gucken. Und jede Zinserhöhung ist nicht gut für die Konjunktur. Das muss man einfach so sagen, weil Investitionen teurer werden, weil es Verunsicherung gibt und. Also vom Grundsatz her sind höhere Zinsen erstmal schädlich.
Inflationsrisiko, möglicherweise Konjunkturrisiko. Ich würde gerne mit Ihnen noch mal kurz einmal einen Abstecher machen wollen, ja, auf uns selber. Was bedeutet das eigentlich für uns und unser Geld? Herr Schimmer, unser Kapitalmarktausblick, Ihr Kapitalmarktausblick aus der Marktanalytik von Ihnen und Ihrem Team steht in diesem Jahr unter dem Motto Chancen nutzen, Resilienz leben. So, und je länger ich auf das aktuelle Umfeld schaue, desto passender, muss man ja wirklich sagen, erscheint dieses Motto. Unsicherheit ist momentan eher der Normalzustand als die Ausnahme. Helfen Sie uns bitte einmal nochmal ganz kurz. Was bedeutet Resilienz aus Anlegersicht eigentlich genau?
Resilienz heißt, glaube ich, in einem ersten Sprung, in einem ersten Halbsatz, dass man sich eingestehen muss, dass man nicht mehr in der Lage ist, die Prognosen möglicherweise so treffsicher zu fassen, wie das vielleicht noch vor 5 oder vor 10 Jahren möglich war. Und da heißt es eben halt, sich so aufzustellen, dass man eben halt von unterschiedlichen Seiten zwar angegriffen werden kann, aber dass insgesamt das Fundament nicht weicht und dass man insgesamt, und damit meine ich dann eben halt das Portfolio, dass das robust bleibt. Was wir nicht vermeiden können, ist, wenn die Aktienmärkte, sag ich mal, 20% verlieren. Das erwarten wir jetzt nicht. Aber wenn das passiert, dann werden natürlich aktienlastige Portfolien auch leiden. So, das können wir nicht ausschalten. Wenn wir das ausschalten könnten, dann hätten wir auch keinen Anspruch auf Rendite in guten Zeiten. So. Aber, und jetzt kommt die wichtige Botschaft, wir versuchen uns so aufzustellen, dass wir das abfedern können. Und da gucken wir uns halt dann auch das Risiko an, was eben halt die jeweilige von uns zu beratende Person eingehen möchte. Und auf der anderen Seite, welche Anlageklassen wir dagegen stellen können. Und so bauen wir mit jedem Interessenten, mit jedem Beratenden ein Portfolio zusammen, was dann zu ihm passt und verzichten möglicherweise, das muss man auch ehrlicherweise sagen, auf so ein bisschen Spitzenrendite. Aber wir haben ja, und das ist das Gute, glaube ich, in diesem Kapitalmarktausblick einen zweiten Halbsatz eingeflochten und der ist mir genauso wichtig. Und der lautet denn da, Doppelpunkt?
Resilienz leben.
Der zweite Halbsatz?
Chancen nutzen.
Chancen nutzen. Ja. Genau. Also ich glaube, es funktioniert eben halt nicht in einer erfolgsgetriebenen Struktur, das Thema Chancen auszublenden. So, und das machen wir auch, indem wir jeweils immer gucken, wo bieten sich Chancen an, die möglicherweise dann eben halt nicht zu 100% wahrgenommen werden, aber die in einer guten Kombination mit dem Halbsatz Resilienz leben stehen und wo wir dann insgesamt ein kompaktes Portfolio bauen. Genau. Ja. Und einmal mehr sehen wir, lassen Sie mich einfach ein aktuelles Beispiel geben. Warum macht dieses Resilienzleben auch heute noch Sinn? Also nochmal, man muss sich eingestehen, dass man nicht alle Dinge prognostizieren kann. Und wenn wir uns heute die EZB-Zinserhöhung vornehmen, können wir natürlich schon die Frage stellen, wenn wir denn wüssten, was im Mittleren Osten passiert, dann hätten wir natürlich mehr Klarheit. Wenn diese Straße morgen wieder für alle passierbar ist, ohne Auflagen, ja, dann werden wahrscheinlich die Ölpreise sinken. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Inflationserwartungen wieder zurückgehen und dass die EZB sich relativ entspannt dann nächstes Mal äußern kann und sagen kann, das war gut, dass wir da so einen ersten Warnschuss abgegeben haben, aber mehr müssen wir eigentlich auch gar nicht tun, weil unsere Inflationsprognosen passen wieder. Ja, das kann so kommen. Möglicherweise ist es aber so, dass sich das noch hinzieht. Die Ölpreise bleiben da, wo sie sind, vielleicht steigen sie auch noch ein bisschen und wir haben eben halt dieses Inflationsproblem und dann erwarten die Märkte weitere Zinserhöhungen. Markterwartungen sind sogar so weit, sie sagen, es gibt zwei Zinserhöhungen, also nochmal 25 Basispunkte und nochmal 25 Basispunkte, dass wir so in Summe sogar auf 75 Basispunkte kommen würden. Das teilen wir nicht. Wir glauben, es könnte einen weiteren Schritt geben. Naja, gut, und dann gibt es natürlich auch noch, und das muss man auch, glaube ich, in so einem Podcast mal sagen, es gibt auch ein schlechtes Szenario. Es gibt in der Tat das Szenario, dass es dort keine Einigung gibt und dass es irgendwann zu einem Punkt führt, wo einfach auch die physische Lieferbarkeit von Rohöl nicht mehr gegeben ist, weil wir einfach zu wenig haben. So, und dann haben wir natürlich andere Preissteigerungsraten zu befürchten, dann haben wir andere Preise beim Öl und dann haben wir auch echte physische Engpässe, wahrscheinlich nicht unbedingt in Europa, aber möglicherweise in anderen Teilen der Welt. Und das ist ein Problem. So. Und hier sieht man eben halt, dass die Welt sehr, sehr fragil ist und dass dieses Thema Resilienz schaffen und eben halt nicht darauf zu setzen, wird schon morgen alles gut sein oder wird ganz, ganz schlecht sein, könnte man ja auch was drauf bauen, ist, glaube ich, verkehrt. Wir wissen es einfach nicht. Also müssen wir uns so aufstellen und aufbauen, dass wir mit allen heute denkbaren Möglichkeiten ganz gut leben kann.
Ja, ich finde, das ist ja auch durchaus eine positive Formulierung und Erkenntnis, wenn man sagt, ja, wir müssen ja überhaupt gar nicht wissen, was die jüngere Zukunft bringt, welches Szenario eintritt, wenn ich dann eben Diversifikation in meinem Depot habe. So, und fühlt sich ja eigentlich erstmal ganz angenehm an. Im Idealfall, gehen Sie gerne gegen an, wenn Sie es anders sehen, müssten wir, würde ich sagen, so aufgestellt sein, dass wir einfach mit den unterschiedlichen Szenarien umgehen können und welches Szenario eben in 3, in 6, in 9 oder 12 Monaten kommt, ja, wir werden es sehen.
So ist das in Teilen. Und ich glaube, man muss das auch akzeptieren. Und dann passt, glaube ich, auch das, was wir in diesem Fall unseren Zuhörerinnen und Zuhörern im Podcast und damit in der Überschrift Resilienz leben, Chancen nutzen, dann eben halt auch sagen wollen.
Ja, ich verstehe natürlich abschließender Gedanke nochmal dazu, dass viele andere Anlegerinnen und Anleger schon kritisch hinterfragen, ja, warum denn genau jetzt Diversifikation gerade so wichtig ist und nicht erst in 6 oder 12 Monaten, denn Angriffe, kriegerische Auseinandersetzungen, Corona, also es ist ja jetzt nicht so, dass die letzten 4, 5 Jahre friedlich vonstatten gegangen sind und Leute hatten hohe Konzentrationen möglicherweise auch in Tech, in KI, vielleicht auch höhere Gewichtung in Gold und haben damit erstmal gute Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, da findet man auch so ein bisschen Ursprung, wenn nicht jeder sofort schreit, ja, nee, habe ich verstanden, mache ich Diversifikation.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das kann ich gut nachvollziehen, weil in der Tat, man darf jetzt auch nicht so zum Mahner werden. Ne? Also es gibt ja in der Tat auch den einen oder anderen Berufskollegen von mir, die mahnen jetzt schon seit 30 Jahren, dass das alles ganz, ganz schwierig ist und das muss doch irgendwann mal richtig zusammenbrechen alles und überhaupt die ganzen, das bricht alles zusammen. So. Also Weltuntergangsstimmung. Ich glaube, damit ist man nicht gut beraten. So. Aber, und da gebe ich Ihnen in großen Teilen recht, ist es schon so, aufgrund dieser wirklich begnadet guten Entwicklung auf den Aktienmärkten, hätte man sicherlich im Nachhinein noch mehr Risiko nehmen können. Bei anderen Dingen, die dann tendenziell auch, sage ich das mal ein bisschen flapsig, gut gelaufen sind. Sie haben eben das Thema Gold angesprochen. Naja, da wissen wir nicht, ob es wirklich geholfen hätte. Wir gehen davon aus, wenn dann Aktien nicht so gut gelaufen wären. Also hängt sicherlich auch von der Art der Störung ab. Also wenn es einen Vertrauensverlust gibt, dann ist man mit Gold sicherlich gut aufgestellt. Bei anderen Dingen hätte es möglicherweise auch nicht geholfen. Dann braucht man eben halt andere Dinge, die dann eben halt in die Bresche springen. Und das ist unsere Philosophie, dann zu sagen, okay, dann hilft eben halt das. Nochmal, wir können und wollen uns nicht komplett immunisieren. Dann hat man auch keine Renditechance. Das muss man ganz deutlich so sagen.
Ja. Lassen Sie uns nach dem kleinen Ausflug zum Jahresmotto nochmal zurück zur heutigen EZB-Entscheidung kommen. Denn viele fragen sich natürlich jetzt, ja, wenn die EZB erneut anhebt und gleichzeitig eine Inflation von 3% für 2026 erwartet, ja, was heißt denn das jetzt für die Kapitalmärkte? Vielleicht auch so ein bisschen mit Blick auf das Thema Anleihen. Also verändert das die Perspektive für Anleihen Ihrer Meinung nach?
Also da ist mein Credo schon immer gewesen und es bleibt auch so. Wir müssen unterscheiden zwischen den kurzfristigen Zinsen und den langfristigen Zinsen. Und wir haben unsere heutige kleine Sendung damit gestartet, war das erwartet oder was nicht erwartet? Und ich sagte, das war mehr als erwartet. Das heißt auch, dass in den langfristigen Zinssätzen die Erwartungen dort dementsprechend schon verarbeitet worden sind. Die langfristigen Zinsen haben sich 0, gar nichts bewegt nach dieser Zinserhöhung der EZB. Und auch das war zu erwarten. Warum ist das so? Also A, das ist ja Gelder auf 10 Jahre. Das heißt, dort wird alles dementsprechend bewertet und geht auch in die Preisfindung mit ein, was man heute weiß. Und man wusste relativ sicher, dass die EZB die Zinsen erhöhen wird. Wir wissen auch heute, dass die Markterwartungen sind, dass es weitere Zinserhöhungen gibt. Vor dem Hintergrund können wir auch heute uns schon aus dem Fenster lehnen und sagen, also selbst bei einer weiteren Zinserhöhung muss das nicht heißen, dass die langfristigen Zinsen dementsprechend steigen. Und es gibt eine wirklich gute Botschaft für die langfristigen Zinsen. Und die heißt da, die EZB hat uns heute ohne Wenn und Aber klar gemacht, sie wird darauf aufpassen, dass die Inflation in Schach gehalten wird. Und das ist die beste Botschaft für langfristige Zinsen. Denn wenn wir keine Inflationsgefahren haben und die EZB darauf aufpasst, dass die Inflation sich nicht ausbreitet, dann müssen die langfristigen Zinsen nicht zwangsläufig weiter fallen. Im Gegenteil. So eine kleine Nuance. Möglicherweise ist es sogar so, dass die EZB das Gewicht Richtung Inflation vielleicht etwas zu hoch ansetzt und damit die Konjunktur noch stärker schwächt. Das würde aber auch wiederum bedeuten, dass das eher positiv für langfristige Zinsen ist. Insofern ist das heute eigentlich nochmal auch von meiner Seite aus, ja, so eine kleine Werbesequenz für Anleihen, ist das ein guter Tag heute. Ich glaube auch, dass das Kaufen von Anleihen hierdurch eher nochmal eine Bestätigung erfahren hat.
Sehen Sie eigentlich aktuell eher Risiken oder eher Chancen für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger?
Im Bereich der Anleihen, der festverzinslichen Wertpapiere, eher Chancen.
Insgesamt?
Ist eigentlich relativ ausgeglichen. Ich sehe so ein bisschen, gefällt mir das im Bereich des Aktienmarktes nicht so. Also so, was dort an Börsengängen in den USA stattfindet, was dort an Euphorie derzeit ist, das stimmt mich so ein bisschen mulmig. Das heißt nicht, dass das Ganze jetzt sofort kippen muss, aber das finde ich nicht ganz so euphorisierend, muss ich ehrlicherseits sagen. Die Märkte haben jetzt auch schon ein bisschen drauf reagiert und haben so ein bisschen vom Gas gegangen. Das finde ich gut. Das gilt es so ein bisschen zu beobachten. Also wenn wir noch ein bisschen konsolidieren, und da stehen die Chancen, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass wir das tun. Ich freue mich nicht über sinkende Kurse, aber in diesem Fall finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Dann kommen wir eigentlich wieder in den neutralen Bereich. So, und der neutrale Bereich heißt, dass eigentlich auch die Risiken relativ ausgeglichen sind im Vergleich zu den Chancen. Bei Anleihen bin ich sehr positiv.
Das heißt, wir stehen ja momentan insbesondere in Deutschland auch an dem Punkt, wo jetzt und auch in den nächsten 10, 15 Jahren unglaublich viel Vermögensübergaben stattfinden werden, wo Hausverkäufe stattfinden werden, wo Lebens- und Rentenversicherung, betriebliche Altersversorgung ausgezahlt werden, das auch an Menschen, die vielleicht noch nie Berührung hatten mit dem Kapitalmarkt. Da sagen Sie also, ist jetzt kein Grund, um in Gänze am Spielfeldrand stehen zu bleiben?
Nee, also ganz bestimmt nicht. Gut. Also ich glaube, man muss investiert sein und man muss auch immer so, und das fällt uns auch nicht immer leicht, diese Trennung zwischen dem Tagesgeschäft, so das nennen wir ja Taktik, und der Strategie. Das ist dann auch schwer umzusetzen, aber es ist tatsächlich so, man muss ganz, ganz viel Energie zusammen, oder wenn man es dann auch alleine kann, auch gerne alleine, aber von unserer Seite aus gerne mit einer Beraterin oder mit einem Berater der Haspa verwenden, um diese Strategie aufzustellen. So, und man muss sich wirklich dreimal kneifen, bevor man sagt, diese Strategie werfe ich wieder um. Und normale Ereignisse des Tagesgeschäftes und das, was wir heute gesehen haben, EZB-Zinserhöhung, das ist Tagesgeschäft, dürfen die Strategien nicht verändern. So, und wenn man das dann ganz filigran steuern möchte, dann kann man natürlich derzeit, dann kann man schon überlegen, ob ich nochmal ein bisschen mehr Gas gebe oder ein bisschen weniger Gas gebe, aber immer innerhalb der Strategie.
Wir sind fortgeschritten in der Zeit und möchte trotzdem noch mal ganz kurz auf das Thema Kredit tatsächlich zu sprechen kommen, denn Herr Schimmer, es ist ja so, ja, viele Kundinnen und Kunden, muss man einfach sagen, die betrifft das unmittelbar, und zwar die Finanzierungskosten. Viele Menschen in meiner Umgebung hoffen tatsächlich seit längerer Zeit, ich kann es auch nachvollziehen, auf deutlich niedrigere Kreditzinsen. So ist, und das ist meine Frage nochmal an Sie hinten raus, ist diese Hoffnung eigentlich nach der heutigen EZB-Entscheidung realistischer geworden oder eher nicht?
Weder noch, würde ich sagen. Also es ist vielleicht ein Müh realistischer geworden. Weil man muss in der Tat sagen, wenn wir eine schwächere Konjunktur haben, was ja nicht schön ist, höhere Zinsen sind tendenziell nicht gut für die Konjunktur. Und wenn wir darüber hinaus fest verankerte Inflationserwartungen haben, dann ist das eher leicht positiv für langfristige Kapitalmarktzinsen. Und die langfristigen Kapitalmarktzinsen geben fast 1:1 die Kreditzinsen wieder und spiegeln die. Ich glaube allerdings, da bewegen wir uns wirklich auf der Mikrometerseite, auf der Mühseite, wo auch immer. Ich glaube, dass die Kapitalmarktzinsen, wenn wir keine ganz bösen Überraschungen erleben, also wenn es nicht wirklich so eine Weltrezession gibt, wo wir echte Probleme bekommen, oder wenn wir so eine Hurra-Stimmung bekommen, dass wir auf dem jetzigen Niveau einen ausgeglichenen Gleichgewichtszins haben, wo wir nicht unbedingt nach oben und unten deutlich abweichen müssen. Ich glaube, das ist ein Niveau um die 3%. Was den Kapitalmarktsatz anbelangt, das ist so eine Wohlfühlzone. Das mag mal bei 2,80 sein, das geht vielleicht auch mal wieder Richtung 3,20. Da können dann nochmal andere Faktoren mit reinspielen. Aber von der Dimension her passt das so.
Kann man sagen, wer heute finanzieren möchte, sollte seine Entscheidung eher an seinen persönlichen Plänen orientieren als an der Hoffnung auf einen deutlich niedrigeren Zins?
Dem stimme ich zu.
Das ging schnell. Dann lassen Sie uns tatsächlich zum letzten Punkt, zum Fazit kommen. Herr Schimmer, wenn wir unser heutiges Gespräch zusammenfassen, welche drei Erkenntnisse sollten Ihrer Meinung nach unsere Hörerinnen und Hörer aus dem aktuellen Zinsforum mitnehmen?
Eine Erkenntnis wäre, es ist gut, dass wir die EZB haben. Die EZB macht ihren Job und wird auch morgen und übermorgen dafür sorgen, dass wir nicht wieder in diesen Bereich sehr erhöhter Inflation abdriften. Sie wird viel dafür tun. Das ist gut. Ökonomisch, nur ökonomisch betrachtet, hätte man diese Zinserhöhung nach meiner Einschätzung nicht unbedingt machen müssen, weil sie eben halt primär aus dem Ölpreisanstieg resultiert. In Gänze muss man sagen, ist das positiv für langfristige Anleihen zu sehen, weil eben halt eher schwächere Konjunktur und Inflationsgefahren eher etwas geringer durch die Maßnahme der EZB und damit für Aktien eher leicht negativ, weil Aktien brauchen eher Stimulus, brauchen eher Wachstum. Würde ich dann noch so, das hatten wir jetzt noch nicht gestriffen, das Thema auch noch ergänzen wollen, ist sicherlich eher etwas für Aktien, die nicht so konjunktursensibel sind. Also die entweder Geschäftsmodelle haben, die auf strukturellem Wachstum sich legen oder aber von der Zinsentwicklung weniger beeinflusst werden. Das sind eigentlich meine Schlussfolgerungen, genau.
Herr Schimmer, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzung. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ich Ihnen auch eine persönliche Note abschließend noch mitgeben darf, dann wäre mein Zielpunkt für die aktuelle Situation: Resilienz schlägt Prognosefähigkeit. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie Auf Kurs gerne auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn Sie Fragen, Themenwünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an kapitalmarkt@haspa.de. Und das aktuelle Zinsforum sowie weitere Einschätzungen unseres Kapitalmarktteams finden Sie wie immer auf haspa-kapitalmarkt.de. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie informiert, bleiben Sie neugierig, nutzen Sie Chancen und leben Sie Resilienz. Tschüss. Und wie immer gilt, die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Alle Einschätzungen geben die Meinung der Gesprächspartner zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder und können sich jederzeit ändern. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert von Kapitalanlagen kann steigen oder fallen. Anlegerinnen und Anleger können Teile ihres eingesetzten Kapitals oder auch ihr gesamtes eingesetztes Kapital verlieren. Vergangene Wertentwicklungen, Prognosen oder Erwartungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.